Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen haben wir das Thema die Kaschrut-Gesetze in 3. Mose 11 und 5. Mose 14 und ihre geistliche Bedeutung für das Christentum vor uns. Zu Beginn ein paar Begriffserklärungen. Jeder weiß so ungefähr, was Koscher heißt, aber nicht unbedingt das dazugehörige Hauptwort, Kaschrut. Das ist ein hebräisches Wort aus der rabbinischen Sprache, kommt so gar nicht vor in der Bibel. Kaschrut meint Reinheit. Gemeint ist rituelle Reinheit, also die Reinheit gemäß dem Gesetz Mose. Das Adjektiv dazu heißt kasher. Im Französischen spricht man das auch korrekt aus. Auf Französisch sagt man nicht koscher, sondern kasher. Kasher, ja. Und das heißt, kasher heißt richtig sein, rein sein, akzeptabel sein, recht sein. Es kommt ganz selten vor im Alten Testament, zum Beispiel in Esther 8, Vers 5. Also koscher, kasher, das bedeutet, dass etwas rein ist, entsprechend den Vorschriften des Gesetzes Mose. Aber da stellt sich ja schon gleich die Frage, was gilt eigentlich für Christen, wenn es um diese rituellen Gesetze geht im Alten Testament? Es ist uns allen klar, die Bibel besteht aus zwei Teilen. Das Alte Testament, eine Sammlung von 39 Büchern, geschrieben vom Auszug aus Ägypten an, 1606 bis auf den letzten Propheten Malachi 420 vor Christus. Das Thema ist die Verheißung, dass der Messias, der Erlöser, einmal kommen wird. Und um die Zeitenwende, vor etwas mehr als 2000 Jahren, kam der Herr Jesus Christus und erfüllte die messianische Prophetie. Er ist der Messias, er hat diese Verheißungen des Alten Testaments erfüllt. Und so mussten Nachfolger des Herrn Jesus das Neue Testament schreiben, eine Sammlung von 27 Büchern, geschrieben nach der Kreuzigung und Auferstehung, nach Pfingsten, also 32 bis 100 nach Christus. 100 nach Christus ist etwa das Todesjahr von dem letzten Apostel, dem Apostel Johannes. Das Thema zieht sich durchs Neue Testament hindurch, die Erfüllung, der Messias ist gekommen. Nun gibt es viele, die sagen, es ist ganz einfach zu sagen, was gilt für Christen. Das Alte Testament gilt nicht für sie, das ist vorbei, es gilt nur das Neue Testament. Und das ist eine grundfalsche Auffassung. Denn die Bibel ist viel detaillierter als diese Einteilung grob in Altes Testament, das war, was vor Christi Geburt geschrieben wurde, und Neues Testament, das was nachher geschrieben wurde. Die Heilsgeschichte zerfällt ja in sieben Zeitalter, die immer mit einem Bündnis beginnen, das Gott mit dem Menschen geschlossen hat. Es geht nach einem strengen Schema. Gott schließt einen Bund, es gibt Segen, dann kommt es aber durch die Untreue des Menschen zu Niedergang, so dass schließlich das Zeitalter enden muss durch Fluch und Gericht. Das zieht sich konsequent durch die ganze Bibel hindurch. Das sind diese Bündnisse. Erstens der Bund mit Adam, dann der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, der Bund mit Israel am Sinai, 2. Mose 19 und folgende, der Bund mit David, später der Bund mit Zedekia und schließlich der neue Bund mit Israel. Das haben wir an einem anderen Bibelstudientag sehr ausführlich angeschaut, eben mit dem Titel Die sieben Bündnisse und die sieben Zeitalter. Dazu gibt es ja auch eine CD und eine frei verfügbare PowerPoint, die man im Internet runterladen kann. Also die ganze Heilsgeschichte von 1. Mose bis Offenbarung, von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung, zerfällt in sieben Perioden und sieben Bündnissen. Von Adam, von dem Bund mit Adam über Noah bis hin zum neuen Bund mit Israel. Und da muss man sich fragen, mit wem wurde der jeweilige Bund geschlossen? Der Bund mit Adam wurde mit dem Stammvater und der Stammmutter der Menschheit geschlossen. Und so gilt der Bund mit Adam für die ganze Menschheit. In diesem Bund ist zum Beispiel auch enthalten die Einehe, Gottes Auftrag, die Erde zu füllen und die Erde zu regieren. Nicht zu zerstören, aber zu regieren. Zweitens, der Bund mit Noah wurde auch ausdrücklich in 1. Mose 9 geschlossen mit der ganzen Menschheit und er soll so lange gelten, wie die Erde besteht. Und darum gilt der Bund mit Noah auch heute noch. Dort hat Gott die Obrigkeit eingesetzt und damit verbunden die Todesstrafe im Fall von Mord. Das wird im Neuen Testament auch wieder aufgenommen. Römer 13 erklärt, dass die Obrigkeit von Gott verordnet ist und dass die Obrigkeit das Schwert nicht umsonst trägt. Das gibt also die biblische Grundlage für das Gewaltmonopol des Staates. In dem Bund mit Noah ist auch enthalten die Erlaubnis, Fleisch zu essen, allerdings ohne das Blut. Und deshalb wurde später in dem sogenannten Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, als es um die Frage ging, ob Menschen, die sich aus den nichtjüdischen Völkern bekehrt hatten, ob die auch die Gesetze vom Sinai halten müssen, da wurde erklärt, nein, aber sie müssen diese notwendigen Dinge erfüllen. Das ist, sich zu enthalten von Hurerei und von Götzenopfer. Das hängt zusammen mit dem Bund mit Adam. Gott hat die Ehe, und zwar die Einehe, eingesetzt. Und darum ist Hurerei grundsätzlich verboten. In dem Bund mit Adam hat Gott sich als Herr und einziger Schöpfer vorgestellt. Und darum ist Götzenopfer verboten. Aber dann kommt hinzu, nach Apostelgeschichte 15, sich enthalten von Blut. Und das bestätigt eben den Noah-Bund als immer noch gültig, also beim Schlachten muss man das Blut abfließen lassen und das darf man nicht als Genussmittel wieder verwenden. Natürlich bleibt immer ein Restbestand im Fleisch, darum geht es nicht. Es geht um das Abfließen beim Schlachten und dass das nicht mehr verwendet werden soll. Aber wenn wir weitergehen, der Bund mit Abraham, der wurde mit Abraham und seiner Nachkommenschaft geschlossen. Und da ist schon mal klar, dass da nicht die ganze Menschheit drin ist. Und später, in 1. Mose 17, wird erklärt, dass aber dieser Bund nicht mit Ismael geschlossen wird, sondern nur mit Isaak. Und so geht diese Linie weiter über Isaak, Jakob, eben zum Volk Israel. Also der Bund mit Abraham wurde mit Israel geschlossen und nicht mit der Menschheit. Das damit verbundene Beschneidungsgebot gilt darum auch nicht für die Menschheit, sondern für Israel. Dass in dem Abrahamsbund eine Verheißung enthalten ist, dass einmal durch den Nachkommen Abrahams, den Messias, die ganze Menschheit gesegnet werden soll, das ist etwas anderes. So kommt die ganze Menschheit unter den Segen des Bundes von Abraham, aber der Bund ist nicht mit der ganzen Menschheit geschlossen. Und so kommen wir zu viertens. Der Bund mit Israel am Sinai, der wurde ausdrücklich nur mit dem Volk Israel geschlossen. Und darum sind diese Gebote für Israel gegeben, inklusive dem Sabbatgebot, von dem 2. Mose ausdrücklich sagt, das ist das Zeichen dieses Bundes zwischen Gott und seinem Volk Israel. Der Bund mit David wurde nur mit der Dynastie von David geschlossen, also nicht mal mit dem ganzen Volk Israel, sondern mit der Familie und Nachkommenschaft Davids. Der Bund mit Zedekia wurde wieder mit Israel geschlossen. Und der neue Bund mit Israel am Anfang des tausendjährigen Reiches wird ausdrücklich mit dem zwölfstämmigen Volk Israel geschlossen werden. Jeremia 31, 31. Also so müssen wir unterscheiden. Man kann nicht sagen, das Alte Testament gilt nicht und das Neue Testament gilt für Christen, sondern man muss sagen, es kommt darauf an, von welchem Bund wir sprechen aus dem Alten Testament und mit welcher Personengruppe wir es eben zu tun haben. Ganz grundsätzlich können wir sagen, Römer 10, Vers 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Dazu erklärt Römer 7, 1 bis 6, das Gesetz oder allgemein ein Gesetz gilt, solange die Personen, die unter diesem Gesetz stehen, leben. Sobald sie tot sind, stehen sie nicht mehr unter diesem Gesetz. Es wird dort erklärt, das gilt zum Beispiel für den Ehebund. Der gilt nur so lange, als beide Ehepartner leben. Sobald der eine stirbt, ist der Bund aufgehoben. Und so ist es ja auch in unserem Strafgesetz. Wenn ein Bankräuber verfolgt wird von der Polizei, dann steht er unter Gesetz bis an den Punkt, wo er bei der Flucht mit seinem Auto aus Versehen in eine Betonmauer fährt. Dann wird die Verfolgung gestoppt. Der Tote steht nicht mehr unter dem Gesetz. Es ist beendet. Und so erklärt Römer 7, 1 bis 6, jeder Jude steht unter dem Gesetz vom Sinai. Aber sobald er stirbt, nicht mehr. Und nun erklärt Paulus, dass aber die Juden, die an den Messias geglaubt haben, die werden mit ihm eins gemacht. Sie können eben nach Galater 2, Vers 20 sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Der Tod des Messias wird ihnen zugerechnet, weil sie mit ihm eins gemacht sind. Und so sind sie nicht mehr unter dem Bund vom Sinai. Aber alle Juden bis heute, die sich nicht bekehrt haben, die stehen nach wie vor unter diesem Bund und sind verpflichtet, den Sabbat zu halten, sind verpflichtet, alle Kaschrut-Gesetze zu halten und so weiter. Also man kann nicht sagen, das Alte Testament ist vorbei. Es kommt darauf an, von wem wir sprechen. In 1. Korinther 9, Vers 19 sagt der Apostel Paulus, denn wiewohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, auf dass ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, auf dass ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, wiewohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Ganz in Übereinstimmung mit Römer 7. Auf dass ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, wiewohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, auf dass ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, auf dass ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen, alles geworden, auf dass ich auf alle Weise etliche errette. Das erklärt nun, warum der Apostel Paulus auch nach dem sogenannten Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, wo erklärt wurde, Gläubige aus den Heidenvölkern, die dürfen nicht unter den Bund vom Sinai gestellt werden. Die sollen nicht beschnitten werden, die sollen nichts von diesen Geboten einhalten müssen. In Kapitel 16 in der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus Timotheus beschnitt. Wie ist das möglich? Nun, es wird erklärt, dass die Mutter von Timotheus eine Jüdin war. Und so war Timotheus eben als Jude anerkannt. Und weiter steht dort, dass er das getan hat um der Juden willen. Das heißt, um Juden nicht ein Ärgernis zu sein, dass sie denken könnten, ach so, dieser Mann, der macht mit der Bibel, was er will. Der hält sich gar nicht an Gottes Gedanken. Um dieses Ärgernis zu vermeiden, diesen falschen Eindruck zu vermeiden, passt er sich so an, damit er Juden besser gewinnt. Und darum sehen wir, Paulus geht auch weiterhin in den Tempel, er ist sogar in Apostelgeschichte 21 bereit, Opferkosten zu übernehmen von Brüdern, die ein Nazirägelübde hatten. Das war alles kein Problem. Für ihn war klar, dass er nicht mehr unter Gesetz steht, aber er konnte als Jude dem Juden ein Jude sein. Hingegen hat Paulus zum Beispiel nie Titus beschnitten, denn er war kein Jude und er musste sich da auch nicht anpassen. Also Apostelgeschichte 15 ist sehr wichtig. Die Apostel, und dazu gehörte auch Jakobus, der Bruder des Herrn, der zwar nicht Apostel, aber neutestamentlicher Prophet war und bekannt war, wie er sich an die Gesetze vom Sinai hielt in seinem persönlichen Leben. Er sagte ganz klar, nicht-jüdische Gläubige dürfen nicht unter den Bund vom Sinai gestellt werden. War sich völlig einig mit Petrus, mit Paulus und so weiter. Gläubige aus dem Heidentum sollen nicht beschnitten werden und nicht unter die Gesetze vom Sinai gestellt werden. Der Galaterbrief macht das so klar. In diesen 6 Kapiteln zeigt Paulus, wer Gläubige aus den Heidenvölkern unter die Gebote vom Sinai stellt, ist ein Irrlehrer. Er sagt ganz klar, keine rituelle Beschneidung. Ich meine, wenn jemand sich beschneiden lässt aus medizinischen Gründen, ist das etwas anderes, als wenn man es tut, weil es ein Gebot ist, der Tora. Und keine jüdische Feste. Paulus sagt, ihr Galater, beobachtet Tage, Monate und Jahre. Sie hatten begonnen, als Nichtjuden jüdische Feste zu beobachten, und er sagt, ich fürchte, ob ich nicht etwa vergeblich um euch gearbeitet habe. Also er war in Sorge, ob die Bekehrung wirklich echt war bei den Galatern. Oder ob die ganze Information für nichts war. So hart, so scharf wird im Galaterbrief werden diese Dinge vorgestellt. Und sie sind klar und gültig bis zum heutigen Tag. In Kolosser 2, Vers 16 sagt der Apostel Paulus zu Gläubigen, die eben aus dem Heidentum kamen, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist Christi. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen. Die Kolosser waren wie die Galater in Kontakt gekommen mit Irrlehren, die versuchten, sie unter den Bund vom Sinai zu stellen. Und da erklärt der Apostel Paulus ganz klar im Blick auf die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, so richte euch nun niemand, im Blick eben auf die Speise, Getränkgebote oder im Blick auf Feste, Neumonde, Sabbate, alles Gebote, die zum Bund vom Sinai gehören. Niemand hat ein Recht, sie zu verurteilen, weil sie diese Dinge nicht beobachten. Sie dürfen sie auch nicht beobachten. Das macht der Galaterbrief klar. Weiter wird hier erklärt, dass man sich um den Kampfpreis bringen kann, wenn man hier nicht wachsam ist. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen. Das heißt, man kann zwar als wahr wiedergeborener Gläubiger, wird man errettet werden, wird in die Herrlichkeit kommen, aber man kann den Lohn verlieren, den Lohn für die Treue der Nachfolge. Was wir weiter hier lernen, ist, dass diese Dinge, diese Speise-, Getränkgebote und auch all die Gebote über Feste, Neumonde und Sabbate, sie sind ein Schatten der zukünftigen Dinge. Das heißt, sie haben eine symbolische Bedeutung. Sie weisen auf etwas Zukünftiges hin, das einmal kommen sollte durch den Messias. Aber es sind nur Bilder wie ein Schatten. Wenn ein Schatten von einem Körper geworfen wird, ist der Schatten ja bekanntlich zweidimensional. Während der Körper, der ihn wirft, dreidimensional ist. Das heißt, es gibt gewisse Übereinstimmungen, aber es ist nicht 1:1 Kopie. Ja, und so sind diese Dinge eben Hinweise in den Umrissen, deuten sie an, was einmal kommen soll, aber sie sind nicht der Dinge Ebenbild. Der Körper, also all das, was diesen Schatten des Alten Testaments wirft, die Realität dieser Schatten steht in Verbindung mit Christus. Darum heißt es hier, der Körper aber ist Christi. Also die Schatten gehören zu den Geboten vom Sinai, die Realität sollte durch Christus kommen. Christus ist griechisch Messias. Hebräer 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Hier wird das Gleiche bestätigt. Die Tora, das Gesetz vom Sinai, wirft einen Schatten auf diese Reichtümer, die zukünftigen Güter, die der Messias einmal bringen sollte. Aber eben, es ist nicht eins zu eins. Es ist nicht der Dinge Ebenbild selbst. Es sind nur Hinweise. Und darum kann eben auch das Opfer des Yom Kippur, das alljährlich dargebracht wird, dargebracht wurde im Judentum bis zum Untergang des Tempels im Jahr 70, konnte die Menschen nicht wirklich vollkommen machen. Denn dieses Opfer war ja nur ein Bild von dem wahren Opfer des Messias, das einmal die Sünde abschaffen sollte. Nun sind natürlich diese Schatten für die Gemeinde sehr, sehr wichtig. Beispiele dafür. In 1. Korinther 9, Vers 9 verwendet der Apostel Paulus das Gebot über Dreschen der Rinder, um zu erklären, dass ein Evangelist das Recht hat, von dem Evangelium zu leben. Das heißt, dass er also unterstützt werden kann für seine Arbeit. Ich lese schon Vers 8. Rede ich dieses etwa nach Menschenweise oder sagt nicht auch das Gesetz dieses? Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und das ist ein Zitat aus 5. Mose 25, Vers 4. Ist Gott etwa für die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben und so weiter. Paulus erklärt, das geistliche Prinzip in 5. Mose 25 ist dieses. Der dreschende Ochse hat ein Recht, dass er von den Körnern am Boden auch etwas fressen darf während der Arbeit. Das ist gewissermaßen der Lohn für diese strenge Arbeit des Dreschens, wenn er da im Kreis herumgehen muss. Und das Prinzip erklärt also, der, der eine bestimmte Arbeit tut, hat das Recht, von dieser Arbeit zu leben. Und so erklärt der Apostel Paulus, eigentlich hätte er ein Recht gehabt, von den Korinthern für seinen Dienst unterstützt zu werden, aber er wollte das nicht, aus anderen Gründen, aber es wäre korrekt gewesen. Dann in 1. Korinther 9, Vers 13, also im gleichen Kapitel, steht, wisst ihr nicht, dass die, welche mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen, die, welche des Altars warten, mit dem Altar teilen. Also hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Hier erklärt der Apostel Paulus, dass also Priester, die durften von den Friedensopfern, die gebracht wurden, einen Anteil nehmen und davon essen. Auch daraus leitet er das Prinzip ab, dass ein Evangelist ein Recht hat, eben von seiner Arbeit als Evangelist zu leben. Dann lese man Hebräer 9 bis 10. Dort werden die Opfer des Alten Testaments erwähnt und ganz deutlich dargestellt als Hinweise auf Golgatha, auf das eine Opfer des Herrn Jesus. Und so ist es, sehen wir, ein völliger Unsinn zu sagen, das Alte Testament gilt nicht mehr für Christen. Aber wir müssen es richtig anwenden und auch auf die richtigen Personengruppen übertragen. Genauso wie Paulus sagt, in 1. Timotheus 1, dass man das Gesetz gesetzmäßig gebrauchen soll. Also nach den biblischen Prinzipien richtig anwenden soll. In Römer 7, Vers 14 lesen wir ferner, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Und das deutet schon mal an, dass in all diesen wörtlichen Geboten, die eine äußerliche Bedeutung hatten für das Judentum, dass da eine geistliche Botschaft drin enthalten ist. Denn die ganze Tora ist geistlich. Und ein weiterer wichtiger Vers, bevor wir dann richtig so ins Thema einsteigen, Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Hier wird klar gemacht, dass das ganze Alte Testament Und da fehlt kein einziges Kapitel und kein Wort und kein Buchstabe. Alles, was zuvor geschrieben ist, ist zur Belehrung der Gemeinde geschrieben. Denn hier, zu unserer Belehrung, bedeutet ja Paulus und die Gemeinde von Rom. Das Neue Testament macht ganz klar, ohne das Alte Testament geht es gar nicht. Wir brauchen das ganze Alte Testament. Es ist zu unserer Belehrung geschrieben und das wird uns helfen, dass wir besser durchhalten und dass wir ermutigt werden, um diese Dinge, die Gott uns verheißen hat, eben freudig zu erwarten. Das meint, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Noch ein Grundsatz, 1. Timotheus 4, Vers 4. Gerade in den Versen davor prophezeit Paulus, dass in späteren Zeiten, nicht in den letzten Zeiten, er sagt im Griechischen, in späteren Zeiten werden falsche Lehren kommen, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat für die, welche glauben und die Wahrheit anerkennen. Und da sagt Paulus voraus, es wird also zum Zölibatgebot kommen und es wird zu bestimmten Fastengeboten kommen. Und das hat sich dann erfüllt ab dem 2. Jahrhundert und dann noch mehr ab dem 3. Jahrhundert wurde das immer umfassender und bedeutungsvoller in der Christenheit. Aber Paulus sagt ganz klar, das sind Lehren von Dämonen. Und dann erklärt er grundsätzlich, Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener von Christus Jesus sein. Das heißt, von dem Messias Jesus sein. Auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Also Timotheus, der ein Jude war, der sich auch extra beschneiden ließ, um der Juden willen, wird hier belehrt, jedes Geschöpf Gottes ist gut. Also wenn wir gleich von unreinen Tieren sprechen werden, muss uns klar sein, das hat eine symbolische Bedeutung. Jedes Tier wurde so geschaffen, damit es gewisse Dinge aussagt. Aber wenn es heißt, dass dieses oder jenes Tier unrein sei, bedeutet das nicht, dass dieses Tier in sich schlecht sei. Nein, es ist gut. Aber es hat eben eine bestimmte geistliche Botschaft, die es tragen soll. Und hier wird erklärt, in der Gemeinde Gottes gelten diese Kaschrut-Gesetze nicht im wörtlichen Sinn. Denn das ist nur für die Menschen, die unter dem Bund vom Sinai stehen. Es ist also nicht verwerflich. Man kann es mit Gebet, mit Danksagung aus Gottes Hand annehmen. Und Paulus sagt, wenn du diese Dinge so den Geschwistern erklärst in der Gemeinde, dann bist du ein guter Diener von dem Messias Jesus. Und zwar einer, der eben der guten Lehre genau gefolgt ist. Eine ganz wichtige Stelle hier. Nun kommen wir dem Thema immer näher. Etwas Grundsätzliches noch zu 3. Mose 11. Was ist die Belehrung dieses Kapitels in geistlicher Hinsicht? Wir müssen bedenken, das dritte Buch Mose ist das Buch der Heiligkeit. An früheren Bibelstudientagen haben wir ja alle 5 Bücher Mose durchgearbeitet in der Übersicht. Und da haben wir gesehen, das dritte Buch Mose ist das Buch der Heiligkeit. Die Ausdrücke wie Heiligen, Heilig, Heiligtum und so weiter kommen da etwa 150 Mal vor. Das ganze Buch ist also durch diese Begriffe förmlich gekennzeichnet. Und wenn wir uns daran erinnern, was die Abfolge der ersten 3 Bücher der Bibel angeht, das erste Buch Mose zeigt die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Gott hat alles sehr gut erschaffen und bereits im 3. Kapitel macht der Mensch alles kaputt durch seine Sünde und Rebellion. Das ist die Botschaft des ersten Buches Mose, der Mensch ist verdorben. Aber dann kommt das zweite Buch Mose, in dem das versklavte Volk Israel befreit wird auf der Grundlage des Blutes des Passahlammes. So ist das zweite Buch Mose, das Buch der Erlösung durch das Blut des Lammes. Und dann kommt das dritte Buch Mose, das damit beginnt, dass Gott ruft. Und er rief, Vayikra, so beginnt das Buch. Und es ist Gottes Buch, an ein erlöstes Volk jetzt zu Gott zu kommen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, aber als ein heiliges Volk, das darauf achtet, dass es nicht mit Unreinem zu tun hat. Und so müssen wir 3. Mose 11, wo es geht ums Essen, sehen als ein Aufruf, dass eben das Volk Gottes sich nicht von unreinen Dingen ernähren darf, sondern nur von Dingen, die in Gottes Augen rein sind. Also wenn wir unreine Dinge in uns aufnehmen, werden wir unrein. Wenn wir reine Dinge aufnehmen, so werden diese reinen Dinge ein Teil von uns. Und so sagt 3. Mose 11, Vers 44, seid heilig, denn ich bin heilig. Dieses Zitat wird wörtlich aufgenommen in 1. Petrus 1, Verse 15 bis 16. Ich lese. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, und jetzt kommt das Zitat aus 3. Mose 11, seid heilig, denn ich bin heilig. Da sehen wir also, wie dieses Kapitel direkt auf die Christen übertragen wird. Und wichtig, 3. Mose 11, Vers 47 fasst die Bedeutung dieses Kapitels zusammen. Ich lese ab Vers 46. Das ist das Gesetz von dem Vieh und dem Gevögel und von jedem lebendigen Wesen, das sich in den Wassern regt und von jedem Wesen, das auf der Erde kriecht. Um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen und zwischen dem Getier, das gegessen wird und dem Getier, das nicht gegessen werden soll. Also das Kapitel ist da, um zu unterscheiden, um zu wissen, was ist rein, was ist unrein. Nun lesen wir die ersten 7 Verse von 3. Mose 11. Da geht es nämlich um die Kaschrut-Gesetze für Säugetiere. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Kindern Israel und sprecht, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft, von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben. Das Kamel, denn es wiederkäut, aber es hat keine gespaltenen Hufe. Das heißt, keine ganz gespaltenen Hufe. Unrein soll es euch sein. Und den Klippendachs, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und den Hasen, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. Also die grundlegenden Erkennungsmerkmale von reinen Säugetieren sind gespaltene Hufe und Wiederkäuen. Es geht also um wiederkäuende Paarhufer. Wir sehen hier im Bild solche Hufe und es ist deutlich, die zwei Zehen, die zwei großen Zehen hier, das sind diese gespaltenen Hufe, darum sind das eben klar unterscheidbare Zehen, nicht wie bei den Pferden. Dort sieht man diese Zehen da nicht. Wenn man diese Füße in Analogie setzt zur menschlichen Anatomie, dann kann man sagen, das entspricht eigentlich Zehen 3 und 4. an unseren Füßen, ja? Die sind groß. Und dann sieht man aber dahinter nochmals zwei Zehen. Das sind die Afterklauen, die dahinter liegenden Klauen. Die entsprechen unseren Zehen Nummer 2 und 5. Während 1, also die große Zeh, die ist gar nicht vorhanden. Also 1 fehlt, aber in Anführungsstrichen fehlt. Das heißt also, diese 4 Zehen bilden zusammen eine breite Sohlenfläche. Wenn der Untergrund hart ist, gehen diese Tiere einfach gewissermaßen auf Zehenspitzen. Ja? Auf Nummer 3 und 4 gehen die. Aber sobald sie eben auf lockerem Untergrund oder weichem Untergrund gehen, dann gehen sie etwas tiefer hinein und dann kommt die ganze Sohle mit allen 4 Zehen zum Tragen. Und da sie eben anatomisch so gebaut sind, dass sie beweglich sind und so auseinandergehen können, entsteht dadurch eine größere Oberfläche. Und das verhindert das starke Einsinken auf lockerem Untergrund. Während also der sumpfige Boden ein Bild ist, ein sehr naheliegendes Bild von dem Dreck dieser Welt, sehen wir, diese Tiere gehen zwar durch eine solche Welt, aber sie möchten darin nicht versinken. Sie sind anatomisch so gebaut, um eben diesem Einsinken entgegenzuwirken. Und das ist genau das, was das Neue Testament vorstellt als Kennzeichen des neuen Lebens, Kennzeichen der Wiedergeborenen. Sie haben einen Hass gegen das Böse. Hebräer 1, Vers 9 sagt von dem Herrn Jesus, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Es geht nicht um den Hass von Menschen, es geht um den Hass gegen die Sünde. Und das neue Leben zeigt sich darin, dass man sich nicht verunreinigen will. Ganz so wie Daniel in Daniel 1, Vers 8, der sich in seinem Herzen vornahm, sich nicht zu verunreinigen. Das ist ein Kennzeichen von wahren Gläubigen. Also diese gespaltenen Hufe sprechen von einem Lebenswandel, der Gott und seinen Geboten entspricht, der eben die Sünde ablehnt. In 5. Mose 14, 4, also in der Parallelstelle, werden verschiedene reine Tiere, Säugetiere, ausdrücklich namentlich erwähnt. Darum hier als Ergänzung zu 3. Mose 11. Das Rind wird erwähnt, Schaf und Ziege. Das sind übrigens die 3 Säugetiere, die man verwenden durfte als Opfertiere. Unter dem Gesetz vom Sinai. Diese Tiere sind ein Bild, ein Hinweis auf Jesus Christus. Wobei jedes Tier natürlich so einen eigenen Charakter hat. Das Schaf zum Beispiel wird in Jesaja 53 vorgestellt als Hinweis auf den Herrn Jesus, der ohne sich zu wehren eben sich abführen lassen wird zur Schlachtung und zum Gericht. Wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scheren. Das ist das Außergewöhnliche, wenn ein Lamm geschoren wird, dass es sich einfach zulässt, was da mit ihm geschieht, ohne sich eben zu wehren wie ein Schwein, das zur Schlachtung gehen soll. Ja? Das ist das pure, das extreme Gegenteil. Und so ist eben das Schaf ein Bild auf den Erlöser, der bereit war, hinzugehen, um für uns zu sterben. Und so hat eben jedes dieser Tiere in seinem Charakter gibt es einen Hinweis auf den Erlöser. Das Rind zum Beispiel, sein hebräischer Name Par für Stier, kommt von Parar, das heißt niedertreten, annullieren, abschaffen. Und in Hebräer 9 am Schluss, es geht im Zusammenhang um den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, da heißt es, dass Christus gekommen ist als zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Da wird klar, was mit dem Rind gemeint ist. Aber weitere Wildtiere, die auch rein sind, Hirsch, Gazelle, Damhirsch, Nein, da ist ein kleiner Fehler gekommen. Hirsch, das sollte bedeuten der Darmhirsch. Und dann wird eben noch eine weitere Hirschart hier erwähnt. Das ist also der Rothirsch, das sollte das erste sein. Ziege, Rothirsch, Gazelle und dann eben der Darmhirsch. Steinbock, Adax-Antilope, die Bergziege, das wilde Schaf. Hier sieht man übrigens eine Adax-Antilope in der Negev-Wüste, die ich dort fotografiert habe. Angesichts der Berge von Edom in Jordanien. Warum hat Gott diese Dinge für die Säugetiere so angeordnet? Das hat zunächst auch eine ganz wörtliche Bedeutung für das praktische Leben. Man nennt ja diese wiederkäuenden Paarhufer Pansentiere, weil sie eben mehrere Mägen haben, unter anderem eben den speziellen Wiederkäuermagen, den Pansen. Und darin, in diesen Mägen, besitzen diese Tiere eine reiche Bakterienflora zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Die können also Futter fressen, das wir Menschen nicht zu uns nehmen könnten. Ich habe das auch schon erzählt, unser Jüngster, als der noch kleiner war als jetzt, der spielte gerne Kuh im Garten und dann fraß er Gras und da musste man ihm erklären, das geht nicht. Unsere Mägen sind nicht dafür gebaut. Also der soll natürlich zu Hause Salat essen und nicht Gras im Garten. Das ist eben zu hart. Diese Zellulose können wir nicht verwerten, aber diese Tiere können das. Und das ist natürlich ideal, wenn man Haustiere halten kann, die Futter fressen, das für die Menschen unbrauchbar ist. Denn das ist wichtig bei beschränkten Ressourcen. Hingegen ist es ja so, dass Schweine eben nicht die Abfälle, die vergrauten Abfälle aus dem Restaurant lieben. Darum hat ja die Schweiz diesbezüglich sehr stark durchgegriffen in ihrer Gesetzgebung. Schweine haben nämlich die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Also wenn jemand ein gutes Rindstück liebt, Schweine auch. Wenn jemand Karotten liebt, Schweine auch. Sie lieben einfach alles, was Menschen auch lieben. Und das ist natürlich nicht so ideal, wenn man solche Haustiere hält, wenn die Ressourcen beschränkt sind. Es kommt dazu, grundsätzlich ist zu sagen, wiederkäuende Spalthufer, also wie Rinder, Schafe, Ziegen, Rehe, Hirsche und so weiter, sind allgemein weniger anfällig auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine. Das weiß im Prinzip jede Hausfrau, wenn sie eben Schweinefleisch deshalb auch länger bratet als Rindfleisch. Da müssen Erreger abgetötet werden beim guten Durchbraten. Natürlich kann man sagen, ja, und was ist da mit dem Rinderwahnsinn? Aber da ist zu sagen, das ist natürlich in erster Linie Menschenwahnsinn. Denn diese Krankheit, die hatte man im Altertum nicht. Das ist ja erst gekommen dadurch, dass man den Kühen ihre Artgenossen als Futter abgegeben hat. Und jedes Kind weiß, dass Kühe keine Kühe fressen, ja? Und so hat man Tiermehl verarbeitet und diesen Tieren abgegeben. Und dadurch ist dieses Problem aufgekommen mit dem Rinderwahnsinn. Aber das ist eigentlich eben die Folge von einem Verstoß gegen die Schöpfungsordnung. Aber sonst gilt das eben, dass genau diese Tiere ideal sind für eine gesunde Fleischernährung, was natürlich besonders wichtig ist in heißen Ländern wie im Nahen Osten, dem Heimatland Israel. Nun, was bedeuten eben diese Dinge geistlich? In 1. Johannes 2, Vers 6 lesen wir, wer da sagt, dass er in ihm bleibe, in Christus, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also wenn diese Tiere wie Rind, Schaf und Ziege als Opfertiere auf Christus und sein Werk hinweisen, darauf hinweisen, wie er gelebt hat, der die Sünde gehasst und Gerechtigkeit geliebt hat, so sprechen auch alle anderen reinen Tiere eben von Gläubigen, die so aufgerufen sind, so zu wandeln, so zu leben, wie der Herr Jesus gelebt hat. Nun kommt aber noch das zweite Kennzeichen dazu, das Wiederkäuen. Essen bedeutet prinzipiell, dass man etwas in sich aufnimmt, etwas aneignet und dadurch innere Gemeinschaft damit hat. Ich war in Johannes 6, sagt der Herr Jesus, er sei das Brot des Lebens. Und wenn jemand von diesem Brot isst, nicht nur ein bisschen schmeckt, sondern davon isst, er wird leben in Ewigkeit. So bekommt er Anteil eben an dem Leben, das der Herr Jesus selbst ist. Der gottlose Feuerbach, das war ja einer der wichtigen Atheisten im 19. Jahrhundert, der gesagt hat, sinngemäß, er hat es nie wörtlich so gesagt, Gott sei eine Projektion des Gehirns. Der hat mal einen Satz gesagt, der, wenn man ihn richtig versteht, ein ganz toller Satz ist. Der Mensch ist, was er ist. Ja, so einmal mit einem S und das zweite Mal mit zwei S. Der Mensch ist, was er ist. In unserem Zusammenhang, also das, was wir in uns aufnehmen, ob etwas Unreines, das wird Teil von uns. Wenn wir eben essen, geistliche Nahrung, die von dem Herrn Jesus Christus spricht, dann eignen wir uns das an und wir werden in sein Bild verwandelt. So wie 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und so in sein Bild umgewandelt werden. Und das geschieht also geistlicherweise mit der Nahrung, die wir geistlicherweise in uns aufnehmen. Ich war Feuerbach, wollte damit sagen, der Mensch ist nur Materie. Er hat keine Seele und keinen Geist. Also der Mensch ist einfach das Gleiche, die gleichen Atome, die, aus denen er besteht. Aber ich habe den Satz hier ein bisschen anders angewendet. Und so hilft er uns, alles Weitere noch besser zu verstehen. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir kommen jetzt zur Bedeutung des Essens im Einzelnen. Die Paarhufer, die rein sind, wiederkäuen. Und das Wiederkäuen bedeutet, die Nahrung wird zweimal gegessen, zwecks besserer Verwertung. Und wir lesen in Jeremia 15, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und sie waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Also das Aufnehmen des Wortes Gottes wird verglichen mit Essen. Und nun nochmals der Gedanke des Wiederkäuens. Zweimal Essen zwecks besserer Verwertung. Das bedeutet, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann sollen wir auch darüber nachdenken. Und dieses Nachdenken über das Gelesene ist wie ein Wiederkäuen. Oder wir hören eine Predigt und wir bewegen diese Dinge nachher noch einmal. Und so können wir die Nahrung, die weitergegeben wurde, besser verwerten. Und nun eben bezogen auf das Schwein, das zwar gespaltene Hufe hat. Man könnte denken, das ist eben eine Person, die möchte eben so gottgemäß leben. Denn das drückt ja aus, ich möchte nicht in den Dreck einsinken. Aber wiederkäut nicht. Das heißt also, jemand, der so den Anschein macht, Christ zu sein, aber kein Interesse am Wort Gottes hat. Und das ist in sich ein Widerspruch. Das kann kein Christ sein, der das Wort Gottes nicht liebt. Das kann kein Wiedergeborener sein. Aber wir sehen gerade beim Schwein, der äußere Anschein, diese gespaltenen Hufe, täuscht total, denn gerade dieses Tier liebt das Wälzen im Schmutz. Also diese Inkohärenz, dieser innere Widerspruch wird da so besonders deutlich. Ich lese dazu aus 2. Petrus 2. Und da sehen wir, wie neutestamentlich das Schwein genau so vorgestellt wird. Denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr letztes ärger geworden als das erste, denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespeih und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Es geht hier um Personen, die aus dem Schmutz dieser Welt herausgekommen sind durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Aber dann wieder in den Schmutz dieser Welt zurückgehen und da hinein verwickelt werden. Petrus sagt, es wäre besser, diese Leute hätten den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt. Denn beim zweiten Mal, beim Zurückkehren, wird alles noch viel schlimmer als vorher. Wichtig, dieser Text sagt nicht, dass die wiedergeboren worden seien. Es heißt nur, dass sie den Befleckungen der Welt entflohen sind durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes. Sie haben erkannt, dass Jesus Christus wirklich der einzige Retter ist. Und auch nachher heißt es, sie haben den Weg der Gerechtigkeit erkannt. Aber kein Wort davon von Wiedergeburt, wie zum Beispiel in 1. Petrus 1, wo ausdrücklich über die Wiedergeburt gesprochen wird. Und darum wird hier gesagt, für solche wäre es besser, sie hätten nie den Weg der Gerechtigkeit erkannt, als ihn zu erkennen und dann wieder zurückzukehren in die Sünde. Es ist also bei ihnen genauso wie beim Schwein, dass man wäscht und dann kehrt es wieder zurück in den Dreck. Da ist keine innere Erneuerung geschehen. Daran erinnert uns das Schwein. Und dann bekommt natürlich dieses Verbot unter dem Gesetz vom Sinai des Schweinefleischessens eine ganz andere geistliche Dimension. Wenn man das wirklich in seiner übertragenen Bedeutung betrachtet. Ein weiter konkreter Fall wird genannt in 3. Mose 11, das Kamel. Und da wird gesagt, es wiederkäut, aber es hat keine gespaltenen Hufe. Also keine ganz gespaltenen Hufe. Man sieht das hier auf dem Bild. Es sieht aus wie gespalten und trotzdem ist da die Dehnbarkeit ist begrenzt, ist ihnen ganz verwachsen, die beiden Zehen. Also, das erinnert an jemand, der sich am Wort Gottes erfreut, wiederkäuen, es aber nicht im täglichen Leben umsetzt. Das ist genau der Gedanke von Jakobus 1, 21. Ich lese. Deshalb leget ab alle Unsauberkeit und alles Übermaß von Schlechtigkeit und empfangt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist einem Manne gleich, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat alsbald vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand sich dünkt, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist eitel. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Also, diese Reinheit des Gottesdienstes und der Nachfolge wird hier dargestellt darin, dass man das Wort Gottes hört, aber auch umsetzt und tut. Und darum gehört eben Wiederkäuen und die ganz gespaltenen Hufe unzertrennlich zusammen. Noch eine weitere Stelle, die in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, Lukas 8. Da haben wir das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Nur der gute Boden, der den Samen erhält und dann eben zu Frucht führt, stellt dar die wahren Bekehrten, die wahren Wiedergeborenen. Aber da lesen wir in Vers 13, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Also hier wird gesagt, die nehmen das Wort mit Freuden auf. Das entspricht dem Kamel, das eben wiederkäut, aber es ist nicht echt, es hat keine Wurzel. Die glauben für eine Zeit, die Wiedergeborenen, die glauben bis zum Ende. Denn 1. Petrus 1, Vers 5 sagt, dass die Wiedergeborenen von Gott eben die Gabe des Beharrens erhalten, dass sie bis ans Ende durchhalten können. Aber die nicht Wiedergeborenen, die kriegen eben nicht diese Gabe des Beharrens. Darum, sie glauben für eine Zeit und wenn dann Verfolgung kommt, fallen sie ab. Wir können uns täuschen und denken, das waren richtige Gläubige, aber das waren nur zeitlich beschränkte Gläubige. Eben, die das Wort mit Freuden aufnehmen. Aber der Herr spricht nicht von einem inneren Zerbruch. Er spricht nicht darüber, dass die sich wirklich als Sünder, als verlorene Sünder erkannt haben und darüber auch wirklich betrübt waren, sondern einfach, die fanden das Wort Gottes so wunderbar. Mit Freuden aufnehmen, aber das ist zu wenig. Es braucht eben wirklich die innere Buße und die Umkehr. Darum ist Lukas 8, 13 da sehr wichtig. Ich habe hier hinzugefügt das Kamel, Klammer Dromedar. Das hebräische Wort Gamal, Kamel, bezeichnet natürlich das einhöckrige Kamel. Denn das zweihöckrige, das man heute im Nahen Osten auch hat, das kommt eigentlich aus Zentralasien. Aber zu biblischen Zeiten, da muss man sich eben bei Abraham zum Beispiel nicht das zweihöckrige vorstellen, sondern immer das einhöckrige. Das ist das biblische Kamel, das Dromedar. Übrigens haben Bibelkritiker verbreitet, die Erwähnung von Kamelen in der Geschichte Abrahams, das sei ein ganz klarer Anachronismus. Das heißt, da wird etwas erwähnt, was es zeitlich damals gar noch nicht gab als Haustier. Und diese Dinge werden heute noch rapportiert. Also darum an dieser Stelle nur ein kleiner Hinweis, das ist alles Schnee von gestern. In der Archäologie hat man schon seit Jahrzehnten, weiß man, dass das Kamel im Nahen Osten als Haustier gehalten wurde, schon in der Zeit vor Abraham. Das konnte man klar zeigen durch Knochenfunde bei Ausgrabungen von Häusern. Ja, und da wird er auch noch ein weiteres Tier, hebräisch Arnevet, erwähnt, das eben den Hasen bezeichnet und eine etwas andere Gruppe, die aber auch in die gleiche Tiergruppe gehört, das sind die Kaninchen, die sich ja nur in bescheidenen Dingen unterscheiden. Also, von dem Hasen wird gesagt, er wiederkäut, aber weil er keine gespaltenen Hufe ist, ist er eben auch unrein. Nun, bevor wir die geistliche Übertragung machen, müssen wir natürlich darüber nachdenken, was dieses Wiederkäuen bedeutet. Denn das ist ja auch etwas, was bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch rapportiert wird. Die Bibel irre sich. Hasen sind doch keine Wiederkäuer. Und trotzdem sagt die Bibel ganz klar, der Hase wiederkäut. Wie ist denn das zu verstehen? Nun, erst 1882 wurde die spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen und natürlich auch bei Kaninchen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben. Damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Es ist eben so, Hasen und Kaninchen fressen die Nahrung, die sie lieben. Aber sie haben eben nur einen Magen. Und darum können sie harte Zellulose eigentlich gar nicht verarbeiten. Beim ersten Durchgang kommen grüne Kügelchen raus, die sie meistens direkt an der Austrittsstelle, am After, aufnehmen und noch einmal fressen. Und sie können dadurch eben harte Zellulose aufsplittern und weitere wichtige Teile aus der Nahrung aufnehmen. Mineralstoffen und auch Vitamin B. Man hat festgestellt, es ist sogar lebenswichtig, wenn man Hasen oder Kaninchen 3 Wochen lang hindert an dieser Art des Wiederkäuens, sterben sie. Man braucht das also nicht nochmals zu Hause auszuprobieren. Das hat man schon gemacht. Und es zeigt aber, dass also das nicht nur eine kleine Nebensache ist, sondern sogar lebenswichtig ist für Hasen. Und trotzdem, bis 1882 hat die moderne Wissenschaft das nicht gewusst. Während in der Bibel das schon längst stand. Mose schrieb, das 3. Buch Mose, im Jahr 1606 vor Christus, gleich nach dem Exodus aus Ägypten. Und da steht's. Er wiederkäut. Und er wiederkäut tatsächlich. Aber Hasen und Kaninchen machen das meistens nachts. Wenn eben auch die meisten Leute in weißen Kitteln schlafen. Und das ist auch gut so. Ist gesund. Aber hier hat er wirklich die Wissenschaft 3500 Jahre die Sache verschlafen. Ganz wörtlich. Ja, und jetzt die geistliche Übertragung. Die Hasen und Kaninchen sprechen also von Personen, die sich am Wort Gottes erfreuen, es aber nicht im täglichen Leben umsetzen. So wie beim Kamel. Ein weiteres Tier, das erwähnt wird, ist der Klippendachs. Damit hatte natürlich Luther noch seine Probleme bei der Übersetzung, weil man damals einfach noch nicht so gut all die Tiere im Nahen Osten kannte, wie das heute der Fall ist. Ja, das hebräische Wort Schafan bezeichnet eben den Klippendachs. Das ist dieses liebliche Tier hier im Bild. Schweizer würden sagen, das sieht so aus wie ein Murmeltier, ist aber überhaupt nicht mit Murmeltieren verwandt. Nein, es ist ein sehr eigenartiges Tier. Die Stockzähne und auch die Füße sind anatomisch verwandt mit denen der Elefanten. Und darum sagen auch Evolutionisten, dass also Elefanten und Klippendachse, dass die miteinander evolutionistisch von ihrer Stammesgeschichte her eng verwandt seien. Ja, die können glauben, was sie wollen. Aber es sind einfach ganz spezielle Tiere, die liegen auch so in der Sonne. Man könnte eben denken, von Weitem, das sind Murmeltiere. Und wenn man dann herankommt, kann man plötzlich auch so Pfiffe hören. Die warnen sich auch gegenseitig, um dann vor Feinden sich in Sicherheit zu bringen. Und es ist bei denen sogar so, dass man das Gefühl hat, dass sie sehr faule Tiere sind. Die sitzen so gerne in der Sonne, aber es ist eben so, dass die nachts ihre Körpertemperatur runtergehen lassen. Und dann am Tag gehen sie in die Sonne und tanken die Temperatur wieder neu auf. Das gehört eben zu ihrer Lebensweise. Die sind nicht faul, sondern tanken wieder auf. Und gleichzeitig, die älteren Tiere sind da auf Wache und warnen eben ihre Artgenossen vor Gefahren. Sie leben typischerweise zusammen als kleine Völker, sagen wir so 50 Exemplare, und haben ihre Höhlen im Felsen. Und so lesen wir im Psalm 104, Vers 18, die hohen Berge sind für die Steinböcke, hebräisch Jael, die Felsen eine Zuflucht für die Klippendachse, hebräisch Schafan. Da haben wir diese beiden Tiere zusammen. Man kann sie ja sehr schön in freier Wildbahn beobachten, zum Beispiel in der Oase Ein Gedi, direkt am Toten Meer. Das ist diese Oase, in der David in 1. Samuel Zuflucht gefunden hatte vor den Verfolgungen von Saul. Er ging dann hinauf zum Steinbockfelsen. Ja, und diese Steinböcke sind immer noch da. In Sprüche 30, 24 sagt Agur ben Jake: 4 sind die Kleinen der Erde, und doch sind sie mit Weisheit wohl versehen. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Klippendechse, ein nicht kräftiges Volk, und doch setzen sie ihr Haus in den Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Den Gecko kannst du mit Händen fangen, und doch ist er in den Palästen der Könige. Also vier Tiere werden hier erwähnt, und darunter die Klippendechse werden hier als Volk beschrieben, das ihre Behausung in den Felsen festsetzen. Alle diese Tiere sind ein Bild der Gläubigen, der Gemeinde. Die Gemeinde, das sind die Kleinen der Erde. Das sind nicht die, die die Macht heute haben über diese Welt. Und trotzdem sind sie mit Weisheit wohl versehen. Denn 1. Korinther 1, Vers 30 sagt, dass Christus unsere Weisheit ist. Gerade in dem Zusammenhang sagt Paulus zu den Korinthern: Unter euch sind nicht viele Edle und Hochgeborene und Weise, aber Gott hat das, was vor der Welt nichts gilt. Das hat er in besonderer Weise, meint er, damit auserwählt. Ein nicht mit Weisheit wohl versehen. Und hier wird auch gesagt, ein nicht kräftiges Volk sind die Klippendechse. Und doch setzen sie ihr Haus in den Felsen. Der Fels ist nach 1. Korinther 10, Vers 4 ein Bild von Christus. Also, diese Tiere, die nach 3. Mose 11 unrein sind, sind ein Bild von Menschen, die sich erkennen als Sünder, aber in dem Felsen Christus Zuflucht suchen. Und so sind sie nicht Solo-Christen, sondern sie kommen in örtlichen Gemeinden zusammen. Und davon sind diese kleinen Völker von etwa 50 Exemplaren ein schönes Bild. Die Ameisen, kann ich auch noch kurz erwähnen, sind eben auch ein nicht starkes Volk, und trotzdem sind sie so mit Weisheit versehen, dass sie in der guten Zeit, im Sommer, Vorräte sammeln für die Winterszeit. Und so ist es auch eine wichtige Sache, dass die Gemeinde eben geistliche Nahrung und geistliche Belehrung sammelt, auch in den guten Zeiten, um sie verfügbar zu haben in Zeiten der Verfolgung, wo man die Bibel verbrennt, die Bibel wegnimmt und verhindert. Das ist eben auch Weisheit, die Gott da hineingelegt hat. Und dann haben wir die Heuschrecken, sie haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Wenn man in die Gemeinde nach Korinth gegangen wäre, 1. Korinther 14, so das erste Mal, hätte man gedacht, oh, das ist wahrscheinlich der Pfarrer, der jetzt spricht. Und dann steht wieder ein anderer Bruder auf und bringt einen anderen Beitrag und denkt man, ach so, das war wahrscheinlich der erste Pfarrer und das ist der zweite Pfarrer. Und dann steht wieder ein anderer auf und Paulus sagt, ihr könnt alle weissagen, einer nach dem anderen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Am Schluss kommt man nicht mehr draus. Wer ist jetzt eigentlich der Chef hier? Nun, der wirklich das Haupt der Gemeinde war in Korinth, Christus, konnte nicht gesehen werden. Und trotzdem, wenn die Korinther die Anweisungen von Paulus in 1. Korinther 14 befolgt haben, dann ging das in geordneten Bahnen. Und so ist es wie bei den Heuschrecken, da findet man keinen Chef, der die anführt. Und trotzdem gehen die alle miteinander in geordneten Bahnen, gehen alle in die gleiche Richtung, verfolgen das gleiche Ziel, genauso wie die Heuschrecken. Und dann der Gecko, das ist ja diese nicht sehr beliebte Echse in den Häusern. Und wenn jemand Geckos fängt, dann ist er kein Held. Und so ist es auch, wenn Machthaber in dieser Welt Christen verfolgen und sie verhaften, dann müssen sie nicht denken, dass sie große Helden sind. Das ist keine Kunst. Solche zu verhaften, die eben keine Armee haben, die sich nicht mit Maschinengewehren und Bomben verteidigen, das ist so wie der Gecko. Und trotzdem, man findet ihn in den Palästen der Könige. Die Erlösten sind nach Offenbarung 1, Vers 5 ein Königtum. Also, sie haben königlichen Adel und trotzdem gehören sie eben zu den Kleinen der Erde. Ja, und hier sieht man die Sohle eines Schafan, eines Klippendachses. Diese Hufe sind sehr, sehr speziell. Die können nämlich diese Oberflächen hinaufziehen, so dass dazwischendurch ein Vakuum entsteht. Und da können die steile Felswände hinaufklettern. Also das ist das gleiche Prinzip wie diese Aufhängeeinrichtungen in der Küche, ja, die immer wieder runterfallen. Aber es funktioniert bei den Klippendecksen eben besser. Die können steile Wände hinauf und so kleben sie förmlich am Felsen. Und damit sind sie doch ein wunderbares Bild von Menschen, die eben an Christus wirklich anhangen, so wie David sagt in Psalm 63, Vers 10, meine Seele hängt dir nach. Sie klettern auch gerne in den Bäumen, wie man hier sieht. Und so fasse ich nochmals zusammen und ergänze noch. Von Natur aus sind sie unrein, nach 3. Mose 11. Das entspricht eben dem Urteil über jeden Menschen nach Römer 3, 23. Alle haben gesündigt. Es gibt keinen Unterschied. Aber die Klippendechse suchen Zuflucht im Felsen. Nach 1. Korinther 10, Vers 4 spricht der Fels von Christus. Das hebräische Wort Schafan kann man übersetzen mit Verstecker. Im modernen Hebräischen, so in der Armeesprache, spricht man von Lehishtafen. Das ist, wenn man sich da im Krieg irgendwo verstecken muss. Und das ist die gleiche Wurzel Schafan, verstecken. Sie suchen also in Christus Schutz und Sicherheit. Sie leben als kleines Volk zusammen und es geht als Solochrist nicht. Und so sagt Hebräer 10, Vers 24, dass wir einander ermutigen sollen, die Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Steht dort nicht wie in der Schlachter verlassen, sondern es soll dort übersetzt werden mit die Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Also es gab schon damals Christen, die gingen nicht regelmäßig zu den Zusammenkünften. Und Hebräer 10, 24 erklärt, das sollte nicht so sein. Und wir sollen einander ermutigen und das umso mehr, je mehr wir den Tag der Wiederkunft Jesu herannahen sehen. Es wird immer wichtiger, dieses Zusammenkommen. Und so sehen wir die Klippendechse, die eben als kleines Volk zusammen sind. Wächter warnen das Volk und so müssen auch die Geschwister sich gegenseitig vor Gefahren warnen. Sagt uns auch 1. Thessalonicher 5, einander gegenseitig ermahnen, aber auch ermutigen. Sie sind die Kleinen der Erde, das habe ich schon erklärt. Ein nicht starkes Volk, habe ich auch schon erklärt, mit Weisheit wohl versehen. Und dann eben, sie kleben am Felsen, wie David im Psalm 63, 11 sagt, meine Seele hängt dir nach. Das ist noch ein Bild von dem Steinbock, Jael, der eben auch erwähnt wird in Psalm 104 zusammen mit den Klippendechsen. Es ist übrigens das gleiche Wort auch in Sprüche 6 von der treuen Ehefrau, wo Salomo seinen Sohn aufruft, er soll nur sie lieben. Aber wirklich sie, diese anmutige Gemse wird übersetzt in der alten Elberfelder. Aber es ist Jael, diese Art Steinbock. Und wenn man das Tier ansieht, ist die ganzen Gesichtszüge, die ganzen Formen des Körperbaus, das ist wirklich im Detail alles lieblich, alles schön proportioniert. Und dieses reine Tier ist also ein Bild der treuen Ehefrau. Und darum ist ja Jael auch ein Mädchenname. Viele Mädchennamen in der Bibel sind ja Tiernamen. Ja, eben von Tieren, die besonders lieblich sind. Das können Vögel sein, das können werden benutzt als Frauennamen. Ja, jetzt gehen wir weiter und kommen zu den Kaschrutgesetzen für Wassertiere. 3. Mose 11, Vers 9. Dieses dürft ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel, der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleische sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr nicht verabscheuen. Also bei den Wassertieren ist das Erkennungszeichen der reinen Tiere Schuppen und Flossen. Daraus wird klar, der Wels unten rechts ist unrein, denn er hat keine Schuppen. Flossen schon, aber keine Schuppen. Und darum ist er unrein. Der Wels kommt ja auch vor im See Genezareth. Und darum von Alters her wurde er von Juden dort nicht gegessen. Das heißt natürlich, mit den Netzen hat man den schon herausgeholt, aber dann musste man ihn wieder auswerfen. Das finden wir in Matthäus 13, wo der Herr Jesus in der Gegend des See Genezareth diese Gleichnisse erzählt. Da sagt er, das Schleppnetz, Zagene, wird ausgeworfen im See und bringt von allen Arten Fische zusammen. Die Guten werden dann in Gefäße gesammelt und die Schlechten oder die Faulen werden wieder ausgeworfen. Schlecht und faul bedeutet nicht, dass irgendwie so halbtote Fische sind oder schon halb verweste, sondern das ist eben der Wels, der nicht koscher ist, der musste wieder ausgeworfen werden. Ja, natürlich sind auch Frösche nicht erlaubt. Die dürfte man auch nicht essen, denn die entsprechen nicht diesen Vorschriften, Flossen und Schuppen. Auch keine Krebse. Ist auch gut so, denn wie kann man erkennen, ob ein Gewässer stark verschmutzt ist? Ja, wenn es besonders viele Krebse hat. Oder wenn man die Krebse untersucht, findet man in ihnen ganz besonders viel Giftstoffe. Die nehmen eben solche Giftstoffe sehr gut auf und darum waren die auch nicht koscher. Das ist die wörtliche Bedeutung neben der geistlichen, die auch von Bedeutung ist, wie wir gesehen haben. Aber uns interessiert ganz speziell jetzt eben die geistliche Bedeutung. Die Flossen sprechen davon, dass diese Tiere in der Lage sind, gegen den Strom zu schwimmen. Und die Schuppen sind ja ein Schutz auch gegen Krankheitserreger, die da eindringen möchten in den Körper. Und so lesen wir in Römer 12, Vers 2, dass wir als Erlöste uns nicht den Zeitgeist anpassen sollen, sondern in unserem Denken umgewandelt werden sollen in das Denken Gottes, damit wir seinen guten Willen und vollkommenen Willen erkennen können. Und davon sprechen die Flossen. Es gibt ja dieses berühmte Lied von Margit Birkenfeld, dass wir ein lebendige Fische sein sollen und dass wir eben gegen den Strom schwimmen sollen. Das ist genau die Umsetzung dieser Wahrheit. Und Schutz gegen Feinde, in Epheser 6, 14 und 16 wird uns gesagt, dass wir die geistliche Waffenrüstung tragen sollen als Gläubige. Das ist der Brustharnisch der Gerechtigkeit und der Schild des Glaubens. Das griechische Wort bezeichnet den großen Schild, der den ganzen Mann deckt, um die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen zu können. Das können wir lernen von diesen koscheren Tieren. Links oben sieht man den Mittagsteller meiner Frau. Das ist gerade Petrusfisch. Das ist der einzige große Fisch im See Genezareth, der in Schwärmen schwimmt. Und darum kann man in den Evangelien genau sagen, da wo große Mengen an großen Fischen gefangen wurden, das war eben Tilapia Galilea, dieser tropische Fisch, auch St. Petersfisch genannt. Übrigens müssen wir bedenken, wenn hier gesagt wird, dass gewisse Tiere unrein sind, ein Gräuel, dann war das gleichzeitig Tierschutz. Denn die durfte man ja nicht essen und die waren damit geschützt. Tiere, die nicht gegessen werden durften, waren geschützt. Und das war zum Beispiel der billigste Schutz gegen Malaria. Frösche und andere Amphibien, die fressen Mücken, die oft mit Malaria verseucht sind. Und so sind die ein nützlicher Schutz, indem man sie einfach in ihrem Lebensraum belässt. Ein dramatisches Beispiel aus der jüngeren Geschichte. Bangladesch, dieses arme Land, hat ab circa 1975 begonnen, in enormen Mengen Froschschenkel zu exportieren, speziell nach Frankreich. Die mögen das. Und Daraus ist eine Malaria-Plage sondergleichen entstanden, denn heute sind Gebiete in Bangladesch, die früher traditionell malariafrei waren, auch malariaverseucht. Aber wichtig ist, wenn die Bibel sagt, dass gewisse Tiere, die geschützt waren, nicht gegessen werden durften, dass die ein Gräuel sind, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn die Bibel sagen würde, sie seien heilig. Ich meine, in Indien isst man keine Kühe, weil man sagt, die seien heilig. Aus einer falschen Religion und ihrem falschen Denken heraus. Aber das ist dort schädlich. Diese Aussagen, denn dann kann man, wenn es nötig ist, kann man Tiere, die als heilig bezeichnet werden und eine Plage sind, die kann man dann nicht töten. Aber wenn solche Tiere, sagen wir Ratten und Mäuse, die auch unrein waren, denn die haben ja nicht gespaltene Hufe und Wiederkäuen nicht, die durfte man nicht essen, aber wenn es nötig war, durfte man sie töten. Das ist der Unterschied. Sehr entscheidender Unterschied, wenn hier gesagt wird, ein Gräuel und eben nicht heilig. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Gruppe. Drittens, zu den Kaschut-Gesetzen für Flugtiere. Das hebräische Wort Of, manchmal übersetzt mit Gevögel, ist weitergefasst. Darum habe ich so übersetzt, Vers 13, und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren. Da werden nämlich nicht nur Vögel erwähnt, sondern auch die Fledermaus. Sie sollen nicht gegessen werden. Ein Gräuel sind sie, den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art. Und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Es fällt auf, dass diese Einteilung zusammenhängt mit dem, was diese Vögel fressen. Die geschützten Tiere hier, also die nicht gegessen werden durften, das sind Raubvögel. Das sind also Tiere, die sich ernähren von anderen Vögeln, Säugetieren, Mäusen und Ratten. Dann werden Geier erwähnt, die fressen Aas. Störche, Ibisse, die fressen Fische, Frösche, Mäuse und Insekten. Der Reiher ist auch geschützt, er frisst Fische, Frösche und Mäuse. Möwen, die fressen Fische und Mäuse. Eulen werden erwähnt. Vögel, Säugetiere, Ratten und Mäuse sind ihre Nahrung. Raben und Krähen sind Allesfresser, lieben auch Aas. Der Wiedehopf wird erwähnt, der Insekten und Heuschrecken frisst. Und die Fledermäuse, die große Insekten verzehren können. Aber damit sind andere Vögel freigegeben. Das heißt also die Gänse in Israel, die Blätter und Samen fressen. Und so auch die Enten, Tauben, Fasane, die fressen alle Blätter und Samen, auch die Rebhühner. Und überhaupt die Singvögel. Kein einziger Singvogel wird unter den Unreinen erwähnt. Die Singvögel, die eben auch Blätter, Samen und kleine Insekten fressen, die sind freigegeben. Der Eisvogel zum Beispiel, der frisst Fische und Insekten. Die Sandflughühner sind auch koscher, fressen Blätter und Samen. Also da besteht jedenfalls ein ganz deutlicher Zusammenhang mit der Nahrung. Und so sind all diese Vögel, wie jetzt eben Geier, Raben und so weiter, das sind Gesundheitspolizisten. Ökologisch gesagt, die bewirken eine Rückführung von Nährstoffen in den ökologischen Kreislauf, indem sie sich von dem Übelsten, eben von Aas, ernähren können. Und dann haben wir weiter Ratten und Mäusefresser. Die waren eben eine Hilfe im Schutz gegen die Pest. Gerade Ratten und Mäuse übertragen ja diese Bakterien, die die Pest auslösen. Und dann haben wir Heuschreckenfresser, die geschützt sind. Auch das ist wichtig, gerade im Nahen Osten, wenn wieder mal ein Heuschreckenschwarm aus Afrika über die Landbrücke nach Israel kam, Da hatte man diese Tiere, die sich genüsslich an diese Heuschrecken heranmachten. Also wir sehen dahinter einen wunderbaren Plan, warum die Nahrung so und so geregelt wurde. Aber, wie gesagt, Singvögel sind rein. Und so natürlich auch der Gelbsteißbülbül, um ein Beispiel von einem Singvogel in Israel zu erwähnen. Man sieht da diesen gelben Steiß, von dem dieser Vogel den Namen bekommen hat. Warum habe ich den gerade herausgenommen? Weil er in Hohelied 2, Vers 12 erwähnt wird. Die jung verheirateten Salomo und Sulamit, die immer noch Braut und Bräutigam genannt werden, aber sie sind bereits verheiratet im Hohelied, die preisen die Liebe und ihre Beziehung. Und da steht in Hohelied 2, Vers 12, die Blumen erscheinen im Lande. Die Zeit des Samirs ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Samir hier, das ist der hebräische Name für, althebräische Name für den Gelbsteißbülbül. Und das Besondere ist, dieser Vogel kann gar nicht schön singen. Aber im Frühjahr, wenn dann die Zeit der Liebe kommt, ändert sich seine Stimme und plötzlich kann der so schön singen. Und darum wird hier eben gesagt, die Blumen erscheinen im Lande, die Zeit des Samirs ist gekommen. Und damit ist also dieser Vogel ein schönes Bild für die Liebe zwischen Mann und Frau, wie Gott sie vorgesehen hat, gemäß dem Hohenlied. Und das Hohenlied zeigt eben, wie schön diese Beziehung ist, wenn sie Gott gewollt ist. Aller Missbrauch wird in der Bibel hart verurteilt, aber das bedeutet eben nicht, dass die Bibel auf der anderen Seite nicht das, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat durch die Ehe, eben nicht als etwas Wunderbares preist. Und davon kann uns eben der Samir gerade ein Lied singen. Und es ist ja so, dass eben das Hohelied damit auch zeigt, dass dadurch gerade kreative Kräfte freigesetzt werden, wenn der Klang der Stimme so schön wird. Und denken wir daran, Epheser 5, Vers 18 und Kolosser 3, Vers 16 ruft ganz klar auf, dass die Gläubigen singen sollen. Die Wichtigkeit des Singens wird im Neuen Testament betont. Man könnte ja einfach in Sprechgedichten das aufsagen, aber die Bibel sagt, wir sollen singen und nicht einfach sprechen. Und da wird auch erklärt, wir sollen einander ermutigen mit Psalmen, geistlichen Liedern und Lobliedern. Verschiedene Typen werden da aufgezählt. Und das zeigt eben, dass der Gesang für die Gemeinde und für das christliche Leben in der Familie eine ganz wichtige Rolle spielt. Heute geht das mehr und mehr verloren, weil man anstatt selber zu singen den iPod dafür benutzt. Und oder den CD-Player. Aber das ist sehr schade, denn da liegt ein ganz besonderer Wert, wenn das Singen in der Familie und in der Gemeinde gepflegt wird. Und dann gibt es natürlich Leute, nicht nur Junge, Ältere und Jüngere, die sagen, ich kann nicht singen. Ja, dann haben sie es nie gelernt. Aber das kann man eigentlich, wenn nicht wirklich ein anatomischer Fehler vorliegt, kann man da einiges erreichen. Auch bei denen, die meinen, sie können nicht singen. Und man muss das eben üben und dann merkt man, was das für ein großer geistlicher Gewinn ist, wenn man auch eben in verschiedenen Situationen das, was in unseren Herzen ist, gerade durch Lieder ausdrücken kann. Und dann kann man natürlich sagen, bei denen, die sagen, sie können nicht singen, manchmal ist es eben, sie wollen nicht singen, ja, all die unreinen Vögel in 3. Mose 11, das sind Vögel, die können nicht singen. Die singen so wie Krähen. Aber die reinen Vögel, das sind Singvögel. Und noch einen zweiten Vogel möchte ich herausgreifen, die Turteltaube, weil sie eben auch in Hoheli 2, Vers 12 zusammen mit dem Samir erwähnt wird. Auch das ist ein reiner Vogel, der singt. Natürlich eine sehr spezielle Art. Das ist vielleicht gerade eine Ermutigung für die, die eben nicht so gut singen können. Ja? Er gurrt. Aber gerade in der Geschichte von Hiskia, da als Hiskia krank geworden war und so traurig war, sagte er gurrte wie eine Turteltaube. Also das es gibt eben nicht nur das fröhliche Singen, es gibt auch das traurige Singen, wo man auch die Traurigkeit ausdrücken kann. Und die Turteltaube hat eine besondere Eigenschaft als Vogel. Sie bleiben als Pärchen ein Leben lang einander treu. Und darum ist gerade die Turteltaube eben ein ganz besonderes Symbol der Treue und der Hingabe. In Lukas 2, 24 hat ja auch Maria für sich nach der Entbindung, als sie den Erlöser geboren hatte, in Jerusalem ein Opfer dargebracht mit Tauben. Das waren ja die einzigen Vögel, die als Opfertiere zugelassen waren. Und eben auch ein Hinweis sind auf den Herrn Jesus, der eben treu ist und zu seinem Wort steht bis zum Letzten. Die vielen Vögel, die da in 3. Mose 11 erwähnt werden, die können wir in 4 Klassen einteilen. Dann kriegen wir schnell eine Übersicht. Erstens Nachtvögel. Und dazu gehört eben der dort erwähnte Uhu. Er ist in der Finsternis aktiv. Und da lese ich aus Johannes 1, Vers 5. Da sehen wir auch schon die geistliche Belehrung dieses Vogels oder dieser Nachtvögel. 1, Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. 3, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf das seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Lichte, auf das seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also darum sind diese Nachtvögel ein Gräuel, unrein. Eine zweite Gruppe sind die Raubvögel. Ich greife heraus den Adler. In Galater 5, Vers 15 haben wir eine interessante Umsetzung. Paulus sagt den Galatern, wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also es ging nicht besonders lieblich zu und her in den Gemeinden von Galatien. Und das hing damit zusammen, dass sie eben vom Wort Gottes abgewichen waren. Und das zerstörte auch die Gemeinschaft in der Gemeinde. Und so sind die Raubvögel eben unrein. Sie sollen uns zeigen, wie wir in der Gemeinde nie miteinander umgehen sollen. Eine dritte Gruppe sind Aasfresser. Und dazu gehören eben nicht nur alle Raben nach ihrer Art, wie wir gelesen haben, sondern auch Geier. Und was ist das Besondere an diesen Vögeln? Sie genießen das Tote in seiner zersetzten Form. Der Tod ist ja nach der Bibel ein Feind, nicht etwas Natürliches. Er kam durch die Sünde erst in diese Welt, sagt Römer 5. Aber das Aas ist wirklich der Tod in seiner scheußlichsten, abstoßendsten Form. Und so ist das Aas eben in 3. Mose 11 ein Bild des Unreinen, des Bösen in seiner niedrigsten Form. In Römer 1, Vers 32 lesen wir über die Welt der Sünde Folgendes. Die, wiewohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die solches tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Das drückt also richtig die Freude an der Sünde aus. Ich war jemand, kann Sünde begehen, aber eigentlich weiß er ganz genau, wie entsetzlich das ist, was er tut. Aber hier wird gesagt, sogar Wohlgefallen finden an dem Bösen. Und so finden wir das auch in 2. Thessalonicher 2, Vers 12. Eine vierte Gruppe sind Allesfresser. Und dazu gehört auch der Storch. Der Storch ist ein Allesfresser. Und damit ist er bezüglich seiner Nahrung offen für alles. In Sprüche 14, Vers 15 lesen wir von dem Einfältigen Folgendes. Der Einfältige glaubt jedem Wort, aber der Kluge merkt auf seine Schritte. Das Wort mit einfältig übersetzt ist auf Hebräisch peti. Und das kommt von einer Wurzel offen sein. Der peti, das ist nicht der gleiche wie der Spötter, der auch wie der Einfältige sehr oft in den Sprüchen erwähnt wird. Oder der Gesetzlose, der Rascha. Der Rascha ist der, der sich ganz bewusst gegen Gottes Gebote erhebt und sie übertritt. Das ist der Rascha, der Gesetzlose. Und dann der Spötter, der ist noch schlimmer. Der lacht über alle die sich trotzdem an Gottes Gebote halten wollen. Das ist der Schlimmste. Aber dann gibt es den Petit, der Einfältige, der ist nicht so bösartig, aber der ist offen für alles. Und darum nicht nur für das Gute, sondern eben auch für die Verführung. Der glaubt jedem Wort. Das ist das, was wir auf Deutsch sagen, blauäugig. Aber das ist vielleicht etwas beleidigend für solche, die diese Genen sichtbar ausgedrückt haben. Ja, und so ist also der Petit in den Sprüchen wie der Storch offen für alles. Aber die Bibel sagt unrein. In 1. Timotheus 1, Vers 8 finden wir das Wort Bebelos, das übersetzt wird, je nach Bibelübersetzung, Schlachter hat gemein, der Gemeine, alte Elbefelder, der Ungöttliche. Bebelos heißt eigentlich profan, offen, zugänglich. Und dann daraus ergibt sich die Bedeutung von ungöttlich und gemein. Also das ist der, der eben wirklich offen ist für alles. In unserer Gesellschaft ist das eine gute Sache, wenn man offen ist für alles. Nach der Bibel genau das Gegenteil. Es ist unrein. Denn da ist man auch für das Böse und für die Verführung offen. Aber beim Storch ist das noch so. Sein Name auf Hebräisch heißt Chasida. Das ist verwandt mit dem Wort Chassidim. Das sind die Frommen. Ja? Chassida, das heißt der Fromme. Und der Name kommt daher, dass er besonders lieblich umgeht mit seinen Jungen im Nest. Übrigens auch der lateinische Name, wissenschaftliche Name ist Pius, Pius. Der ganz Fromme. Ja, und da sehen wir, es ist möglich, dass man eben in gewissen Art Dingen kann jemand erscheinen wie ein echter Christ. Denkt man, ein vorbildliches Familienleben und das stimmt und das stimmt und das stimmt. Und da merkt man aber nicht mehr, aber er hält sich nicht ans Wort Gottes. Er ist offen für alle. Auch Dinge, auch für die falschen Dinge. Und der Storch ist damit unrein. Das ist eben auch eine Hilfe, wenn man Verführer sieht, auch im christlichen Bereich, den man bezeugen kann, vorbildliches Familienleben, vorbildliches Eheleben und so weiter. Aber sie verkündigen eine falsche Lehre. Unrein. Und dann möchte ich noch einen Vogel ganz besonders herausheben, das ist der Wiederhopf. Wiederhopf. Ich habe ihn gerade in diesem Frühjahr wirklich in freier Wildbahn in Israel gesehen, ganz nahe am See Genezareth. Ist ein wunderschöner Vogel, da habe ich mich so gefreut. Ich wollte schon immer Wiederhopf sehen, habe ihn nie gesehen hier in der Schweiz, aber dafür in Israel. Ein wunderschöner Vogel, aber der Schein trügt. Man muss zu ihm nach Hause gehen. Erstens mal, das Nest, das ist so überhaupt nicht sorgfältig hergerichtet. Einfach irgendetwas, wo man die Eier reintun kann. Und dann, es stinkt entsetzlich. Es ist voller Kot. Und dieser Vogel reinigt das Nest auch gar nicht. Und schon von Natur aus stinkt dieser Vogel. Also der hat einen ganz eigenartigen Geschmack, überhaupt schon an sich. Und übrigens, wenn er sich verteidigen muss gegen Feinde, seine Waffe ist die, dass er Kot in ziemlich verdünnter Form gegen die Feinde spritzt. Also, das ist wirklich wie 2. Epheser 5, Vers 11 sagt, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen. Also für den Wiedehopf gilt außen hui und innen pfui. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 2, wir haben den verborgenen Dingen der Scham abgesagt. Das bedeutet, wir haben diesen Dingen, der man sich schämt und die deshalb verborgen gehalten werden, haben wir definitiv abgesagt. Also da lernen wir etwas von dem Wiedehopf. So nicht. Und dann war ja noch die Fledermaus erwähnt. Was ist die Fledermaus? Ist sie ein Vogel? Sie wird ja mit den Vögeln zusammen erwähnt. Oder ist sie eine Maus? Sie ist eben weder Fisch noch Vogel, würden wir sagen. Und damit ist dieses unreine Tier ein Bild von Menschen, die man nicht klar als Gläubige erkennen kann. Ich weiß, das kommt manchmal vor und fragt man, ist der gläubig? Ja. Man kann nicht sagen nein, aber man kann auch nicht sagen mit gutem Gewissen, ja, natürlich. Jemand, der den Herrn liebt, sein Wort und wirklich mit dem Herrn nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag, Dienstag leben will. Und da ist die Fledermaus eben ein Bild von solchen, die man einfach nicht einordnen kann. Unrein, ein Gräuel. Aber dann im weiteren Text werden Tiere erwähnt, die man sehr wohl essen darf. Und die Heuschrecke wird speziell genannt. 3. Mose 11, Vers 20. Alles geflügelte Kleingetier, das auf Vieren geht, soll euch ein Gräuel sein. Nur dieses dürft ihr essen von allem geflügelten Kleingetier, das auf Vieren geht, was Schenkel hat oberhalb seiner Füße, um damit auf der Erde zu hüpfen. Diese dürft ihr von ihnen essen. Und dann kommen hebräische Namen für verschiedene Heuschrecken. Den Arbe nach seiner Art und den Solham nach seiner Art und den Chagol nach seiner Art und den Chagav nach seiner Art. Nun, in Psalm 18, Vers 30 sagt David, denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen und mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. Diese Tiere waren rein, die eben Schenkel hatten, um damit zu hüpfen. Und diese kleinen Tiere können so hoch sich über Probleme erheben. Und das ist es, was die Heuschrecken uns sagen, dass wir mit der Kraft des Glaubens, mit der Kraft, die der Herr gibt, uns erheben über die Probleme um uns herum. In Matthäus 3, 4, Markus 1, 6 waren die Heuschrecken ja ausdrücklich die Nahrung von Johannes dem Täufer. Und noch einen möchte ich nennen, der sollte genannt werden. Und dann sind wir schon gleich am Ende. Der Maulwurf. Ein tolles Bild, nicht wahr? Die meiste Zeit seines Lebens verbringt er unter der Erde. Und zwar als Einzelgänger. Und wenn dann schon mal ein Artgenosse kommt, wird er sehr aggressiv. Er ist sehr aggressiv gegen Artgenossen. Und eine Frage, die man hier bei diesem Bild sich stellen kann, wo sind seine Augen? Er hat Augen, aber sie sind typischerweise ganz tief im Fell verborgen und gewöhnlich so etwa 1 Millimeter klein. Und zum Teil sogar mit einer Haut überzogen. Das Sehen ist auch nicht wichtig, da unten im Loch. Ja? Er gräbt seine Tunnels und frisst Würmer an, sodass sie nicht mehr weitergehen können. Und dann baut er sich so ein Versteck an mit angebissenen Würmern. So bleiben sie frisch. Er hat ja keine Kühltruhe da unten. Bleiben sie frisch. Und wenn sie tot sind, dann frisst er sie nicht. Er frisst nur die Angefressenen. Und in 2. Petrus 1, Vers 9 lesen wir von Menschen, die sind kurzsichtig und blind und haben die Vergebung ihrer früheren Sünden vergessen, die nicht den Weg des Herrn gehen. Und so ist dieses Tier wirklich eine Warnung als Antwort auf die Frage, warum geht es denn nicht als Solochrist? Warum geht es nicht als Solochrist? Wir brauchen einander. Und dieses Tier lebt allein. Und wenn schon ein anderer kommt, dann wird er aggressiv. Ah, noch ein Tier. Ah, das ist jetzt das allerletzte. Das vorhin war das letzte. Jetzt kommt das allerletzte. Das Chamäleon wird in 3. Mose 11, Vers 30 noch ausdrücklich erwähnt als unrein. Und das ist ganz einfach zu deuten. Es passt sich jeder Umgebung an. Es kriegt genau die Farbe wie die Umgebung. Und so ist es eben unrein und ein Gräuel, wenn wir als Gläubige uns einfach anpassen, da wo wir sind. So sind wir auch. Das darf nicht sein, und da ist das Chamäleon uns eine Warnung, eben uns nicht gleichzustellen dieser Welt, wie das Römer 12, Vers 2 so eindrücklich uns anmahnt.